Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallöchen, ihr Lieben da draußen an den Kopfhörern, Mikrofon sind wir, an den Kopfhörern, Lautsprechern oder sonstigen Audiogeräten, die ihr uns zuhört. Hier ist der Literarische Salon, Episode 35. Die Schwingtüren sind weit geöffnet und an den Mikrofonen für euch Karin aus Frankfurt und
Christian aus Berlin. Ja, howdy girl, what's cooking sozusagen. Wir haben nämlich heute tatsächlich es wahrgemacht und reden über Kochbücher, oder? Habe ich das falsch verstanden, ja. Karin?
Nee, du hast es vollkommen richtig verstanden. Wir haben zwar kleiner Shoutout an die liebe Kirsten. Du hast uns nicht nur so wahnsinnig viele großartige Themenvorschläge geschickt, sondern auch sensationelle Kalorienbomben und Care-Pakete.
Yep, genau.
Und vielen, vielen, vielen Dank dafür. Also genau genommen hat sie zwei Care-Pakete geschickt, eins
in
für dich
Tat,
und eins für mich.
Richtig, ja. Also ich war auch vollkommen baff irgendwie, weil ich ja üblicherweise hier ganz normal so am Arbeiten bin und nur hatte meine Freundin ausgerechnet mal frei und ich war hier wieder in irgendeiner Telco und komme runter und da liegt ein Paket und denke, was ist jetzt los? Ja, und da war das zwischendurch angekommen. Als ich es aufgemacht habe, bin ich erstmal hinten rüber gekippt, ja. Ja, vielen Dank auch von mir, liebe Kirsten. Ich werde es zu verwenden wissen. Ich gönne mir noch ein bisschen Vorfreude und danach werde ich die wahrscheinlich an einem Nachmittag verputzen.
Ja, also ich habe schon einen Teil vernichtet, muss ich leider zugeben. Also, naja. Aber wie gesagt, das hat uns ja inspiriert, Kulinarisches. Und wir hatten es ja schon in einer der letzten Folgen mal angedeutet, also eigentlich eher so scherzhaft.
Du hast es angedroht,
ja auch,
mehr oder weniger. Ja,
wenn, ja genau, ich habe es eigentlich so angedroht, wenn nichts kommt, dann reden wir einfach mal über Kochbücher. Und dann fanden wir aber die Idee irgendwie so witzig. Und also ich meine, sind wir mal ehrlich, Kochbücher sind auch Bücher,
ja, oder? Erfahrungsgemäß haben Kochbücher ja nicht unbedingt so den super literarischen Anspruch, aber sie können ganz schön lecker sein. Also zumindest, wenn man sie richtig anzuwenden weiß, meistens äußerlich eher so.
Also ich finde der literarische Wert eines Kochbuchs, also ich habe hier Kochbücher, die halte ich für literarisch hochwertiger als vieles andere,
okay, was
sich zum Beispiel auf meinem Kindle befindet, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also ich meine, es ist zumindest ein unglaublich kreativer Output in diesen Büchern drin und es sind manchmal auch ganz zauberhafte Anekdoten dazwischen, also so reine Rezeptsammlungen. Finde ich jetzt auch eher so ein bisschen langweilig. Ich habe es dann immer ganz gerne, wenn in einem Kochbuch noch ein bisschen was erzählt wird. Mhm. Ja? Also vielleicht, wie man auf dieses Rezept kam oder was dahinter steckt oder irgendwie so ein bisschen Kochtheorie oder was auch immer. Also irgendwas, was es so ein bisschen persönlicher macht. Und ich finde, da können schon ein paar Juwelen der Literatur sich auch zwischen bunten Lebensmittel Bindelchen verbergen. Also,
zumindest wenn man sie mit manchen Sachen vergleicht, die man so schnell mal zwischen Tür und Angel irgendwie als E-Book konsumiert. Ja, da hast du recht.
Ja,
ja Mensch, dann leg doch einfach mal los und erzähl uns, was du da so am Start hast.
Ja, ich habe wirklich einen so großen Stapel vor mir liegen, dass ich die unmöglich alle erwähnen kann. Und ich habe wirklich ein super volles Bücherregal mit Kochbüchern.
Okay.
Aber
ich nun gar nicht.
Eines. Ja, also ich koche ja wirklich auch sehr gerne. Habe ich eigentlich erwähnt, dass ich einen neuen Backofen habe?
No, aber jetzt?
Nein, ja, das mache ich jetzt auch und das ist also da schlage ich auch gleich noch einen eleganten Bogen. Dieser Backofen ist nämlich, den habe ich mir gegönnt. Das ist nämlich einer, der hat auch noch eine Dampfgarfunktion.
Ah, ja. Das wird mir in letzter Zeit komischerweise ständig irgendwo vorgeschlagen, wenn ich im Internet suche. Ich weiß gar nicht,
ja,
warum.
Das, Warum das?
Also so ich glaube, das als ist so ein hier Sponsored Ad oder so in der Richtung.
Ich glaube, das haben einfach so Menschen in unserer Altersklasse.
Ah, so, ja, so, stimmt. Ich habe zweimal Rosenheim-Cops geguckt, also brauche ich einen Dampfgarer.
Also ungefähr so wahrscheinlich ist es
Richtung
so.
So könnte das sein.
Nein, und doch. Das, ja, das nächste wird dann der Treppenlift sein, der uns vorgeschlagen wird. Aber
Den kriegst du sowieso schon regelmäßig.
Kriegst du schon. Also ich habe jetzt eben, wie gesagt, so ein Dampfbar Garbackofen. Ich kann ihn noch nicht so richtig gut bedienen, denn die Bedienungsanleitung ist nur auf Niederländisch, die mir mitgeliefert wurde.
Ja.
Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe natürlich mir das PDF auch auf meinen Computer geladen, die deutsche Version. Ich habe dann halt aber mal oft halt irgendwie den Tablet oder den Laptop jetzt nicht so neben dem Ofen stehen, wenn ich gerade mal irgendwie was gucken möchte. Aber egal, also ich mache es eben wie immer, Versuch und Irrtum, und habe mir dann zum Geburtstag kürzlich, weil ich ja wusste, dass dieser Dampfbackofen irgendwann kommen wird, habe ich mir Kochbücher gewünscht zum Thema Dampfbacken, Dampfbackofen und
okay.
sowas. Offensichtlich gibt es da allerdings nicht so richtig viel. Mhm. Ich habe zwei Exemplare aber bekommen von tapferen Menschen, die wirklich recherchiert haben. Und das sind allerdings jetzt, ich will sie ja noch nicht mal Bücher nennen, und ich will eigentlich auch kein Self-Publishing-Bashing machen, also aus Gründen, weil ich ja ein großer Fan von Self-Publishing bin, aber nicht, wenn es um Kochbücher geht, Freunde. Also ich habe jetzt hier zwei Dinger und ich kann ich nicht empfehlen. Deswegen werde ich auch gar nichts dazu sagen. Also Thema Dampfbacköfen, Dampfgaren oder sowas müsste noch besser bearbeitet werden. Ja, also falls sich jemand berufen fühlt, falls jemand einen Dampfbackgar-Kochbuch, wie auch immer, geschrieben hat oder einen Megatipp hat, ich bin dankbar. Die Exemplare, die mir vorliegen, sind es nicht.
Oh.
Ja, das habe ich aber
ja auch schon mal gesprochen, richtig.
Darüber auch schon, aber das hat ja, damit habe ich ja eigentlich überhaupt nicht deine Eingangsfrage beantwortet, was ich denn jetzt gerne mal vorstellen möchte. Also eins meiner absoluten Lieblingskochbücher oder vielmehr eine meiner Lieblingskochbuchautorinnen ist die Britin Nigella Lawson.
Den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört, ja.
Ich habe von ihr ganz viele Kochbücher, aber jetzt habe ich ja exemplarisch eines vor mir, und das heißt Festessen.
Mhm.
Da geht's eben, weil Weihnachten steht vor der Tür. Da findet man für jedes Fest und für jeden Anlass ein passendes Gericht. Und sie ist übrigens sehr, sehr launig unterwegs. Was sie so immer erzählt und schreibt, das ist eben, also ich meine, ich würde sie jetzt nicht als literarisch bezeichnen, aber es ist zumindest sehr amüsant, was es da so gibt.
Ja, das ist, also wie du schon sagst, wenn nicht einfach nur so nach dem Motto, die Info ist, das Schneiden, das Hobeln, das Anbraten und hinterher fertig und lecker, sondern auch noch so ein bisschen was dabei ist, das ist natürlich schon dann auch nett. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also insofern, das passt auch relativ gut zu dem einen Ding, was ich hier habe, was eigentlich gar kein Kochbuch in dem Sinne ist, aber ich habe es mit aufgenommen, weil sonst hätte ich hier eher wenig zu bieten. Denn tatsächlich bin ich eher so ein bisschen anders unterwegs, aber darüber können wir nochmal später sprechen. Möchtest du noch ein bisschen mehr über Nigella erzählen? Oder...
Ja, die, da muss ich jetzt zugeben, dass ich da jetzt insgesamt relativ schlecht vorbereitet bin. Also ich weiß, dass Nigella Lawson, die war mit, ich glaube, irgendwie so einem Top-Werber verheiratet und ist, glaube ich, auch die Tochter von irgendwie einem britischen Politiker. Aber jetzt, es kann natürlich sein, dass ich jetzt wirklich kompletten Blödsinn erzähle. Und ich meine, vor ein paar Jahren wäre sie auch mal in einen richtig deftigen Skandal verwickelt gewesen.
Sowas. Also saftig, ja, weshalb, sozusagen, ja.
Ja, ja, weshalb man dann irgendwie ging ein Aufschrei durch die Community, dass man ihre Sachen jetzt überhaupt nicht mehr nachkochen dürfte oder sowas. Aber es ist, es war wohl eher so ein britisches Ding, das ist an mir relativ vorübergegangen, und ich mag sie immer noch. Also die Rezepte sind simpel, sind gut nachkochbar, und was mir sehr entgegenkommt, sie ist halt null dogmatisch, weil, also was ich überhaupt nicht leiden kann, sind so Rezepte, wo man irgendwie 300 Zutaten braucht und dann ein konkretes kompletter Handlungsablauf
und von jedem
dann da
bloß eine Messerspitze.
Ach, das stresst mich total. Da habe ich auch so ein Exemplar, dann übrigens, das ich noch gleich vorstellen werde. Aber
am besten bei Sonnenaufgang von einer Jungfrau gepflückt oder sowas.
Ja, so ungefähr. Und bei mir ist es ja so, ich meine, ich koche wirklich regelmäßig und viel, aber in den allerseltensten Fällen nach Rezept, ja, sondern ich mache den Kühlschrank auf und gucke, was ich da habe und dann denke mir, könnte zusammenpassen, vielleicht macht's der Dampfofen hübsch oder die Pfanne oder was auch immer. Und dann lege ich einfach los und meistens klappt's, also nicht immer, manchmal ist auch eher gewöhnungsbedürftig, aber in der Regel klappt es. Und ihre Rezepte, die sind eben auch wirklich ganz simpel und sind eher so Inspiration als Dogma. Das finde ich toll bei ihr.
Ja, das ist natürlich eine coole Variante, da hast du recht.
Ja,
möchtest du vielleicht, weil du ja so viele hast, gleich noch eins mit mal auf die Liste setzen oder so in der Richtung?
Zum Thema Inspiration und kein Dogma, da kann ich auch unbedingt den Hans Gerlach empfehlen. Das ist auch ein Spitzenkoch, der ganz viele Kolumnen auch immer in der Süddeutschen Zeitung und im SZ-Magazin auch schreibt oder geschrieben hat. Und von ihm habe ich zwei Kochbücher. Eines heißt Kochen fast ohne Rezept. Das spricht mich natürlich extrem an. Da erzählt er natürlich auch ganz, ganz viele theoretische Dinge und erklärt, was weiß ich, was man mit Salz machen kann und wie man ein Steak richtig schneidet und hin und her. Und auch so allgemeinen Kram und über Seelenfutter und also hast du nicht gesehen und sagt immer, also man könnte das machen und dann kann man noch die Variante X, Y und Z. Und es sind auch ganz wenig, also klar sind auch richtige Rezepte drin, auch mit mehr oder weniger konkreten Mengenangaben, aber man kann da wirklich sehr kreativ sein und das so ein bisschen aus dem Handgelenk auch raushauen. Ich bin begeistert, das liebe ich sehr.
Naja, das ist natürlich auch eine Sache, die ja, die sehr individuell ist. Ich denke mal, es gibt da auch wieder unterschiedliche Typen von Kochbuchnutzern, wenn man es mal so will. Die einen, die möchten wirklich vollkommen in andere Welten entführt werden und freuen sich über 125.000 verschiedene Zutaten, eine exotischer als die andere, aber das sind wir beide offensichtlich nicht. Und deswegen ist es, denke ich mal, durchaus sinnvoll, dass es mehr als ein Kochbuch gibt.
Ja, absolut. Ich habe auch nichts gegen Exotik. Ich habe also ich habe eine Kräuterschublade, die ist riesig. Da habe ich wirklich allen möglichen Kram drin, aber natürlich immer nie den zum Beispiel der Autor des nächsten Kochbuchs. Ich mache jetzt einfach noch eins, weil du hast, glaube ich, nicht so viele.
So viele,
ja. Ich bin auch ein großer Fan von Jotam Ottolenghi. Und
Gesundheit.
Das ist jüdisch-britischer Autor und habe jetzt zum Beispiel ich habe mehrere Bücher von ihm und das eine, das ich jetzt hier liegen habe, heißt Genussvoll vegetarisch, weil ich einfach mal ein paar tolle Gemüserezepte und sowas haben wollte und da sind die sagenhaftesten Sachen drin, ja. Aber es sind halt wirklich bei den simpelsten Dingern stehen ungefähr 38, also Minimum Zutaten und dieses und jenes und zum Beispiel ein 3/4 Esslöffel Apfelessig, 1,5 Esslöffel süßer japanischer Reiswein, 1 Esslöffel Erdnussöl, 20 Gramm Korianderblätter, 3 Esslöffel Sesamsamen geröstet, 1 Teelöffel Schwarzkümmelsamen und so weiter. Und das ist das waren jetzt nur ganz wenige Zutaten für den Brokkolisalat mit Sesamdressing.
Wie fein. Das ist natürlich nicht schlecht, ja.
Aber ich meine, aber das Zeug schmeckt wirklich super. Also wenn man sich dann da mal durchgekämpft hat, dann gut, sieht die Küche aus wie, ja, also ich meine, erstens mal ist dann der Schrank, der Zutatenschrank wirklich gut gefüllt, weil es gibt ja nur ganz selten irgendwo ein 3/4 Esslöffel, was weiß ich, irgendwo zu kaufen, sondern man muss ja dann immer gleich mal 100 Gramm kaufen. Und naja, egal. Also
so ist das.
Jotam Ottolenghi ist so eher der, wie soll ich sagen, der
Feinwerktechniker.
Ja, so ungefähr. Aber die Sachen sind einfach geil. Das muss man, also da muss man sich drauf einlassen. Und da ist jetzt eben nichts mit irgendwie selbst kreativ werden, ja. Also
ja,
da
okay,
muss
nee.
Da schon, also da muss da mit der Briefwaage daneben stehen und alles genau abzirkeln und ja. Das ist anstrengend.
Alles klar.
Kann ich nicht immer.
Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Und weil du gerade jetzt eben nochmal so Thema kreativ oder vielmehr dann ja eher nicht kreativ angebracht hast, würde ich jetzt mal gleich mit einem reingrätschen, was eben quasi schon zu diesem ersten von dir, also dieser ersten Idee passt. Ich habe nämlich das große Partybuch, was ja eigentlich kein wirkliches Kochbuch ist, denn da sind außer Rezepten eben auch noch so, ja, wie Checklisten oder Ideen überhaupt für verschiedene artige Partys, aber eben auch dazu passende Rezepte. Und die sind alle ziemlich gut. Und der Witz ist, das ist aus dem Gräfe und Unser Verlag. Du hast doch zu denen irgendwie eine gewisse Beziehung, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, wir haben eine dunkle gemeinsame Vergangenheit.
Ja,
von
Dagmar von Kramm verfasst und ist also wirklich ein Ding, wo man einfach sich auch mal nett inspirieren lassen kann, dass man sagt, ja Mensch, irgendwie dann und dann wäre das so und was könnte man denn da und dann merkst du plötzlich, ach ja und dann kann ich das ja so und die Rezepte sind also auch meistens so, dass es ein bisschen was Pfiffiges ist, aber man eben dafür auch nicht Raketenwissenschaft studiert haben muss und eben es meistens auch ohne hunderttausende verschiedene Ingredienzien auskommt. Insofern, ja, kann man machen. Auf jeden Fall ist ein Ding, wo man eben auch einfach mal so ein bisschen schmökern kann und vielleicht sogar noch irgendwas mitnimmt.
Ja, sowas finde ich auch immer schön, was dann einfach noch so ein bisschen Mehrwert ist oder was einfach auch, ich finde es dann auch mal ganz unterhaltsam. Also wie gesagt, meistens blätter ich gerne in Kochbüchern rum und denke mir, ha, was könnte man denn mal wieder essen und in der Regel koche ich dann was ganz anderes, aber es ist einfach schön. Also ich bin großer Kochbuchfan, muss ich sagen.
Ja, das ist bei mir eigentlich eher nicht so gewesen und deswegen ist das bei mir auch so etwas schwierig gewesen, hier jetzt überhaupt ein bisschen was zusammenzusuchen, so gedanklich im Vorfeld. Ich habe dann tatsächlich noch was gefunden, aber du bist jetzt erstmal wieder dran, weil du hast ja viele.
Ja, aber jetzt würde mich mal schon interessieren, wenn ihr jetzt nicht mit Kochbüchern arbeitet, wie praktiziert ihr denn dann so eure Nahrungszubereitung?
Also es ist tatsächlich so, dass ja Simone sowieso gerne kocht und dementsprechend, sie hat so bestimmte Sachen, die sich halt über die Jahre irgendwie so ergeben haben und das wurde so in unserer Zusammenwachsenphase dann irgendwie immer mal angebracht, so wie ist denn dieses und dann sage ich im Zweifelsfall, ja, das kann ins permanente Repertoire aufgenommen werden oder wir stellen beide fest, Mensch, das war mal eine Idee, aber ich glaube, die lassen wir lieber und so. Ich habe eigentlich bisher eher nicht zu unserer Verköstigung so beigetragen, wenn es jetzt nicht gerade darum ging, von irgendwo was Bestelltes abzuholen oder so.
Verstehe. Wir sind also wieder voll in der Klischeefalle im Gender.
Fast, sagen wir mal so. Aber ich habe hier auf jeden Fall eine Sache, die wirst du möglicherweise, wenn du sie suchen solltest, irgendwie, um das nachher in die Shownotes zu schreiben oder so, wirst du die vielleicht nur antiquarisch finden, weil ich habe tatsächlich...
Du bist weg, aber du redest einfach weiter.
Ich rede einfach weiter, wie immer,
mehr,
genau. Das ist ja meine leichteste Übung. Ich habe tatsächlich...
Ja,
siehst du, da musste ich ja gar nicht viel sprechen. In die Luft sozusagen. Ja, ich habe tatsächlich ein Buch am Start, was das erste Kochbuch ist, was ich mir mehr oder weniger selber irgendwie so besorgt habe. Und zwar ist das aus dem, und wahrscheinlich war das auch einer der Gründe, warum ich es mir besorgt habe, aus dem Christian Verlag und heißt einfach nur Das chinesische Kochbuch. Und das ist tatsächlich von 1984. Ich habe hier gerade nochmal nachgeguckt und ist von einer tatsächlich Chinesin namens Yan Kit So verfasst worden. Und ich habe es deswegen mir unter anderem auch besorgt, abgesehen von dem Verlagsnamen, weil ja damals war, also zumindest für mich, das Thema chinesische Küche eher so ein unbeschriebenes Blatt. Und ich wollte aber mal, ja klar, war ich vorher das ein oder andere Mal chinesisch essen und irgendwie hat mir das auch ganz gut geschmeckt. Aber so selber machen konnte ich mir bis zu dem Zeitpunkt dann nicht vorstellen, bis ich dann also dieses Ding hier gefunden habe, weil die am Anfang auch wirklich viel quasi aus dem Nähkästchen plaudert und eben erstmal sämtliche übliche Gerätschaften, die man so in der chinesischen Küche verwendet, zum Dämpfen und so weiter, die Wok, das Wok, der Wok, wie auch immer, ja, alles, was da eben so ist und wie die Schneidetechniken sind, weil die sind ja ganz anders als in der europäischen Küche und solche Sachen, das, was denn, du lachst?
Entschuldigung, das ist so wahnsinnig interessant, aber das ist so typisch Mann, ja, erstmal so diesen, sag ich mal, irgendwie erstmal hier den ganzen Technikkram, der muss erstmal her, es wird dann einfach irgendwie erstmal das Zeug dann wahrscheinlich angeschafft, also hast du das alles
überhaupt
gekauft?
Nicht, nein,
auch?
Gar nicht.
Ach komm,
also ich habe
mich
dann,
nicht.
Ich, du, das war damals, da habe ich noch zu Hause gewohnt, sozusagen, da habe ich dann versucht, mit dem klarzukommen, was meine Eltern, oder vielmehr mein Vater, da irgendwie so hatte. Das war meistens nicht das, was da gewünscht wurde. Und die Wonton, die ich da fabriziert habe, die waren im Prinzip so, da bist du nach einem sowas von satt gewesen. Da brauchtest du die ganzen restlichen Sachen, die ich auch noch gekocht hatte, überhaupt nicht anzufassen. Also ja, es war auch Versuch und Irrtum. Nee, aber tatsächlich, also wie gesagt, 1984, wie alt waren wir da? Dementsprechend ist es schon eher noch so ein bisschen eine andere Variante gewesen. Ich wollte es bloß einfach deswegen anbringen, weil, wie gesagt, erstes Kochbuch für mich. Ja, aber ich bin inzwischen auch eigentlich anders unterwegs. Also nicht so, wie du sagst, typisch ja, Gender, Stereotyp konform, wie auch immer.
Ich muss jetzt aber bei der Gelegenheit mal eine kleine Anekdote zum Besten geben und keine Ahnung, ob mein Mann diese Episode hören wird. Wurscht. Unser allererstes Date, das wir hatten, wie es dann halt immer so ist mit den ersten Dates, da checkt man sich ja so ein bisschen gegenseitig ab, wo die Vorlieben jo. Liegen und naja, also wie es halt so läuft. Und ich habe keine Ahnung, wie er auf die Idee kam, dass er mich irgendwie unter Umständen mit irgendwie Heldentaten am Herd betören könnte, sagte er so ganz lässig, ja, er ist ja ein begeisterter Hobbykoch und er liebt ja, also seine Spezialität sei die indische Küche.
Okay.
Ich war so unfassbar beeindruckt, wirklich. Dachte mir, wow. Also, wow, was für ein mega Volltreffer. Da war schon klar, dass er ein Star Trek-Fan ist, wie ich. Ja, und dann auch noch ein Hobbykoch, der indisches Essen kochen kann. Ja. Also da war es um mich geschehen. Und ich gesagt, okay, alles klar.
Wann können wir heiraten?
Wann können wir heiraten, so ungefähr. Ist also dann Deal, brauchen wir gar nicht mehr weiterreden. Ja, es hat, lass mich nicht lügen, es hat, würde ich mal sagen, 15 Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich das erste indische Gericht aus seiner Feder, heißt es ja nicht, aus seinem Handgelenk, aus seiner Küchen, naja, also das er selbst gekocht hat, bekommen habe. Also er hat mich sehr oft indisch eingeladen ins Restaurant. Aber dann irgendwann, als ich ja so lange genervt habe und gesagt habe, also jetzt, du hast mich da wirklich so fies gelinkt, von wegen Hobbykoch und überhaupt, ja, dann hat er irgendwann mal für mich indisch gekocht, hat dann aber tatsächlich, also was der eingekauft hat, der Mann, das war wirklich, ich meine, seitdem habe ich, ist meine Gewürzschublade wirklich dreimal so
okay,
üppig gefühlt, ja. Allein an den unterschiedlichen Currysorten und Kardamom und hast du nicht gesehen. ja, also er hat es dann einmal gemacht, einmal. Ja. Ich möchte das nochmal betonen, einmal. Wir kennen uns seit 18 Jahren und einmal indisch, ja. Also ich bin so ein leichtes Opfer. Wirklich, wenn man zu mir sagt, ich koche gerne und so, dann ja.
Ja, ich will.
Ja, genau. Also das dazu, deswegen musste ich so lachen, als du dann mit dem China-Kochbuch ankamst, ja. Dann ja, ja, sagenhaft.
Super. Ist ja, da kann man wieder sagen, da könntest du ja auch eine Geschichte glatt wieder draus machen. Und schon ist das Thema mit dem Kochbuch und dem Buch vom Kochen und übers Kochen und naja, wie auch immer. Dann hätten wir wieder den Kreis geschlossen sozusagen.
Absolut, vielleicht mache ich das auch mal.
Ja.
Wobei ich ja schon, also in meinen Büchern wird auch immer viel gekocht, aus Gründen. Ich habe ja jetzt kürzlich auch einen Roman geschrieben, der kommt aber erst nächstes Jahr, über eine Sterneköchin. Da geht es jetzt nicht nur ums Essen und ums Kochen in dem Roman, sondern vorwiegend um andere Dinge. Aber ihr Job ist, also sie hat führt ein Sterne-Restaurant und ist also eine leidenschaftliche Köchin. Hat auch Spaß gemacht. Also auch die Recherche hat Spaß gemacht. Also nicht, dass ich jetzt viel in Sterne-Restaurants essen gegangen wäre, aber man kann sich ja da auch ein bisschen theoretisch vorbilden. Und das war toll. Also das ist schon was mich wahnsinnig fasziniert, muss ich sagen. Also Kochkunst, wenn man es so richtig kann, ist
ja
schon
also
was Tolles.
Das, also wie immer finde ich den, der es schafft, das einfach mal ohne ein Rezept aus dem Ärmel zu schütteln, ja, viel interessanter als jemanden, ja, der quasi die ganze Zeit irgendwie nach jedem Punkt und Komma irgendwie kocht. Genauso wie auch ein Klavierspieler, der sich einfach mal an ein Klavier setzt und anfängt so rumzuklimpern und das ist ein Lied. Das finde ich viel cooler, als wenn jemand da irgendwie mit einer riesen Partitur ankommt und anfängt. Ist zwar auch ja, für mich erstaunlich, ja, wie man überhaupt diese Noten lesen kann und so. Aber das einfach so rauszuhauen, finde ich dann irgendwie schon noch ein bisschen cooler. Aber egal, wir sind ja jetzt nicht beim Musizieren, sondern beim Kochen und vor allen Dingen bei Kochbüchern. Und ja, da hast du doch bestimmt wieder was zu bieten, damit du deinen Stapel mal ein bisschen, Stapel ungekochter Bücher oder so.
Ja, da habe ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja auch ein mega Italien-Fan und deswegen habe ich mir gedacht, also ein Kochbuch zum Thema italienische Küche will ich heute auf jeden Fall mal vorstellen und das ist von Larissa Bertonasco, heißt die Autorin und die ist Halbitalienerin und vor allen Dingen ist sie Grafikerin und hat dieses Buch wirklich, also derart zauberhaft illustriert, das ist wirklich eine totale Augenweide. Und sie hat die wunderbaren Rezepte ihrer Großmutter, das ist auch der Untertitel, die wunderbaren Rezepte meiner Großmutter dort verewigt und das Buch heißt La Nonna, La Cucina, La Vita, die Großmutter, die Küche und das Leben. Herrlich. Und das ist wirklich toll und da sind so die Klassiker drin, ja, also wirklich, was man so kennt und was man so mag. Und unter anderem hat sie auch mehrere Varianten von Spaghetti Carbonara drin.
Ah, sehr schön. Erzähl
mal. Zum Beispiel eine Variante von ihrer Oma und eine von ihrer Mutter, die sich dann in Details durchaus unterscheidet. Ich suche sie gerade und finde sie aber im Moment nicht.
Ich habe ja tatsächlich, du darfst gerne ein bisschen weitersuchen währenddessen, Spaghetti Carbonara war ja für mich früher auch immer dieses fürchterliche Zeug in Sahnesoße ertränkte Nudeln mit irgendwie fett geschnittenem, gekochtem Schinken, was ich eigentlich nie so richtig nachvollziehen konnte, bis ich dann irgendwann mal in einem italienischen Feinkostgeschäft, was auch so einen kleinen Mittagstisch hatte in Hannover ausgerechnet, wo ich ja für eine Projekttätigkeit eine Weile war, und da haben die ein paar Spaghetti Carbonara gemacht, da dachte ich mir, oh, das ist Italien. Ja, also das war dann wirklich eben mit hauchdünnem, irgendwie so geröstetem Parmaschinken oder irgendwas in der Richtung und dann eben keine Sahnensoße, sondern im Prinzip nur in Olivenöl und dann ein rohes Eigelb in der Mitte eines Spaghetti-Nests. Und wenn du das dann aufgepiekt hast, dann floss das so durch die einzelnen Spaghetti durch und hat dann eben diese Soße noch überhaupt erst produziert. Herrlich.
Ja, wobei, also wie gesagt, das ist sicherlich, ich meine, es gibt wahrscheinlich Varianten ohne Ende. Ich habe es jetzt gefunden tatsächlich. Und jetzt mal die Zutatenliste, die Nonna der Autorin sagt. Sie braucht 4 Eigelb, 100 Gramm geriebenen Parmesan, 100 Milliliter Milch, 100 Gramm durchwachsenen geräucherten Speck, Butter und Spaghetti, Salz und schwarzen Pfeffer. Die
Ja,
Mama
okay.
dagegen produziert das Ganze mit 2 Eigelb und einem halben Eiweiß, 100 Gramm geriebenen Parmesan, 100 Gramm fetten geräucherten Speck und also hat insgesamt weniger
Okay.
Zutaten, auch keine Milch zum Beispiel. Also Sahne ist bei niemandem dabei. Und naja, und es ist dann, kann man sich so überlegen, wie man das dann zubereitet. Und ich fand das dann ganz interessant. Hab dann alle beiden Varianten auch ausprobiert, habe mich dann für eine Synthese mal entschieden.
Drei Eier.
Beziehungsweise, wenn ich jetzt Carbonara mache, mache ich es eigentlich, also gucke ich überhaupt nicht mehr in das Buch rein, sondern mache so, wie mir es jetzt gerade so in den Sinn
Okay,
kommt.
ich
Und
denke mal, ja,
ich
richtig,
käme zum
du
Beispiel
hast.
auch nie auf die Idee, jetzt genau den Parmesan
Ja, um Gottes
abzumessen, ja,
Willen,
sondern
nee.
ich reibe halt, bis ich keine Lust mehr habe, Käse zu reiben,
Ja,
so ungefähr.
okay.
Und nehme halt so irgendwie so eine Handvoll Speck.
Alles
Oder
klar.
wenn ich ihn hacke oder sowas, bis ich halt keine Lust mehr habe oder denke mir, das reicht
Genau.
jetzt. Oder wie viel Eier ich
Mehr
halt noch
muss
im
nicht.
Kühlschrank habe, sowas, so ungefähr. Und meistens klappt das. Das finde ich toll. Aber das fand ich, ist so charmant an diesem Kochbuch, dass dann eben auch zwei Varianten drinstehen.
Ja,
da
das
bei
ist echt
vielen
wieder
Sachen.
richtig. Das hat auch wieder ein bisschen was natürlich von der Geschichte, die da noch so dahinter steckt, dass da also das Gefühl hast, ah ja, du bist quasi so ein bisschen mit in die Familie mitgenommen worden. Das ist natürlich auch eine coole Variante, das stimmt. Und wo wir gerade in Italien sind, habe ich nämlich tatsächlich auch noch ein weiteres eher antiquarisches Werk. Es ist sogar noch ein bisschen älter. Und zwar ist das auch wieder eine Sache, ich glaube, nach der habe ich selbst noch nie wirklich irgendwie was gekocht, aber es ist im Prinzip das Leib- und Magen-Kochbuch meines Vaters gewesen, der aus beruflichen Gründen eigentlich jedes Jahr na, vielleicht zu einem Drittel in Italien verbracht hat und dementsprechend hat natürlich die italienische Küche und die Lebensart da durchaus zu schätzen wusste. Und der hat nun ausgerechnet, weil ihn eine seiner Geschäftsreisen nun auch noch nach Hongkong verschlagen hat, hat er ausgerechnet da ein italienisches Kochbuch auf Deutsch gefunden. Und
Das ist
das
ja
hat er
sagenhaft.
mitgenommen. Und das ist der Hammer. Also das Ding ist eigentlich nur, sieht eher aus wie so ein Bildband in irgendeiner Form, weil es auch sehr dünn ist und ein bisschen größer als A4. Das ist nach Regionen aufgeteilt, sodass du also im Prinzip dann immer so ein bisschen stilgerecht in die verschiedenen Richtungen mitgenommen wirst. Und das ist eine Sache, also wenn er Ossobuco da draus gekocht hat, dann habe ich gleich das Gefühl gehabt, ich bin in Italien. Ja, weil da hat es ihn dann nämlich auch irgendwann gepackt, als er selber nicht mehr wirklich arbeiten musste, hat ihn dann auch das Thema Kochen gepackt. Und er hat es tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt gebracht, wo er dann anfing, einfach, ach, na, lass mal das mal, lass mal das und dann machen wir so und dann wurde das was. Ja, und dafür habe ich ihn echt bewundert.
Sehr cool. Ich muss jetzt übrigens mal noch schnell eine Lanze für meinen eben noch arg gescholtenen Mann brechen. Er hat inzwischen, also eine Handvoll Gerichte hat er so richtig gut drauf. Und zu seiner absoluten Meisterschaft hat er seine Bolognese-Soße gebracht. Da hat er natürlich, und das ist eben auch wieder so typisch, weil ich habe halt die Bolo immer so gekocht, wie ich sie halt mir überlegt habe. Also irgendwie, was weiß ich, Hackfleisch, Tomatenpampf, Kräuter, und so weiter, ein bisschen Gemüse mit rein. Oh, nie mit Rezept, ja, sondern irgendwie so ein bisschen, wie es meine Mutter gemacht hat. Und dann habe ich variiert, so wie ich es mir gedacht habe und wie ich es lecker fand. Nein, nein, also er ist dann irgendwie bei der, was weiß ich, gibt es ja irgendwie in Bologna irgendwie so eine Accademia, was auch immer, und wo angeblich das ultimative Rezept für Ragout, also für die typische
Eben.
Fleischsoße
Ja,
eben,
ja.
da drin steht. Und die hat er sich aus aus dem Internet gezogen und nach diesem angeblich einzig wahren Originalrezept bereitet er jetzt die, also wirklich eine sensationelle Bolognese zu.
Okay.
Das macht er dann irgendwie so 2-3 Mal im Jahr, wirklich in einem Riesentopf mit irgendwie 3 Kilo Fleisch und 3 Kilo Tomatending und 1 Kilo Gemüse, Geschnipsle und so weiter. Und das ist wirklich toll und das wird dann eingefroren und dann immer zelebriert, wenn die einzelnen Portionen aufgetaut werden.
Beim Thema köstlich. Bolognese fällt mir jetzt gerade noch was ganz anderes ein. Das habe ich nämlich irgendwann mal durch Zufall im Fernsehen gesehen, wie es so ist, wenn man so gerade irgendwie so gar nichts zu tun hat. Es ist vor Jahren schon gewesen. Da lief irgendwo in einem dritten Programm oder sowas in der Richtung mal eine Reportage, wo irgendjemand versucht hat, in Italien quasi das Originalrezept für Spaghetti, also für die Ragout Bolognese zu kriegen. Mhm. Und er ist damals, also wie gesagt, das wird wahrscheinlich in den 90ern oder sowas gewesen sein, der ist damals tatsächlich irgendwann an dem Punkt angelangt, dass es das Bologneser-Rezept gar nicht gibt und dass es auch eigentlich überhaupt nichts mit Bologna zu tun hat, sondern dass das eher eine geflügelte Übertragung für nach Feinschmeckerart ist. Aber nun kann sich das inzwischen auch noch ein bisschen weiterentwickelt haben. Aber ich fand das so witzig, weil es vielleicht wieder einfach eine typisch stereotyp deutsche Vorstellung davon, und da gibt es die Bologneser-Küche und nur da gibt es das richtige, entsprechende Rezept. Ja, fand ich witzig damals.
Und ja, das ist sehe ich genauso. Also das ist und das ist ja auch tatsächlich so, dass es wahrscheinlich das einzig wahre Rezept nicht gibt. Aber ich glaube schon, dass diese schweren Fleischsoßen, die sind jetzt schon relativ typisch für die Emilia-Romagna auch.
Das kann ich mir vorstellen.
Und da gibt's ja alle möglichen Varianten und naja, egal. Also auf jeden Fall, mir ist es ja dann total wurscht, was mein Mann an den Herd treibt. Ja? Also die Hauptsache, er kocht mal. Und wenn er das so sozusagen als mentale Krücke braucht, um das einzig wahre Originalrezept nachzukochen, dann soll es mir recht sein.
Ja, umso besser, genau, richtig.
Ja, und es schmeckt sensationell.
Ja, siehst du, das ist interessant. Ja, also tatsächlich fällt mir gerade eben ein, dass aus diesem italienischen Kochbuch mein Vater nämlich auch ein Bolognese-Rezept rausgeholt hat. Und in diesem Bolognese-Rezept war es tatsächlich vollkommen anders als wir das bisher vermutet hatten, dort ist nicht nur Hackfleisch drin, sondern tatsächlich auch gehackte Leber. Und das hat diesem ganzen Rezept, also ich mache es manchmal mit, manchmal ohne, das hat dem irgendwie gleich noch einen Tick in eine ganz andere Richtung gegeben. Also da war unter anderem neben Hackfleisch auch noch so richtig fetter Speck drin und
Guanciale oder Pancetta.
Das kann ich dir jetzt leider nicht genau sagen. Möglicherweise hat mein Vater auch einfach Schwarzwälder Schinken oder was auch immer. Also irgendwie so einen richtig kräftig geräucherten Speck quasi, wo aber eben nicht bloß das Fett ist, sondern eben auch das Fleisch dazu und dann eben wie gesagt die gehackte Leber. Machte die ganze Sache zu kochen natürlich nicht eben einfacher, weil das ja alles eben erstmal irgendwie durchgehäckselt werden muss und nicht gerade in Lungenhaschee verwandelt werden sollte oder so. Also das war auch eine Sache, die über Stunden dauerte, aber hinterher auch einen richtig guten Geschmack hatte.
Ja, das ist schon spektakulär, was man so in der Küche zaubern kann.
Ja. Richtig, aber du hast bestimmt noch was, oder?
Ich habe jetzt aber tatsächlich nur noch eines vor mir liegen, das ich dann auch noch namentlich nennen möchte, aber ich weiß doch ganz genau, dass es dich danach dürstet, endlich das Kochbuch zu erwähnen, das du auch in den letzten Episoden schon ungefähr 3-mal erwähnt hast.
Aber jetzt kann ich es ja aus praktischer Sicht direkt nochmal unterlegen.
Aus praktische, ja so, stimmt, weil du ja als Erfahrung gesammelt hast, oder?
Genau, richtig.
Genau. Aber gut, ich habe das letzte Buch, das ich jetzt noch habe, das ist aber fast schon ein bisschen redundant, weil das ist aber auch eines meiner neuesten Errungenschaften, habe ich auch zum Geburtstag bekommen und das ist deutlich sinnvoller als diese ganzen Dampfbackofen-Sachen. Das ist nämlich von Jamie Oliver das Gemüsekochbuch, die Veggies.
Alles klar.
Und der Jamie, mal abgesehen davon, dass ich ein totaler Fan dieses Namens bin, aus wie man ja von meiner kleinen Outlander-Obsession ja schon weiß, der Jamie der ist ja auch eher so ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen, naja, ein Kochchaot, also auch eher so, ah ja, wenn du das nicht hast, dann nimm das und dann, du hast keine 3 Stunden Zeit, dann geht's auch in 20 Minuten so ungefähr und das finde ich ganz angenehm. Das sind auch ganz hübsche, sehr, sehr pragmatische Ansätze. Es geht schnell, es ist einfach, es ist lecker und ja.
Ja, super. Also ich habe mir gedacht, dass der Jamie irgendwann nochmal hier drin vorkommen wird, weil ja irgendwie hast ja das Gefühl, wenn du irgendwie nach dem Thema Kochen guckst, also und sei es nur bei chefkoch.de oder sowas in der Richtung, dass du früher oder später irgendwie auf den Namen ja sowieso nach Jamie Oliver oder so kommst und inzwischen hat er ja eigentlich so gut wie alles mit seinem Logo drauf oder sowas in der Richtung. Da muss ich gerade auch wieder an einen Film oder vielmehr an eine Serie denken, wo sie nämlich selbst das irgendwie in der Zukunft hatten, ja, und meine Mikrowelle oder was auch immer. Oder nee, es ist keine Mikrowelle, sondern ein 3D-Drucker, der Essen druckt. Aber das Jamie Oliver-Rezept nimmt dann nur, wenn du mit Google und Samsung irgendwie zusammenarbeitest, aber du musst aufpassen, dass du die richtige Fettkartusche drin hast und so. Also herrlich, auch in diesem Dings zum Thema Jamie Oliver, ja. Aber
sehr gut.
Jetzt ja. Zu
Trommelwirbel.
Dem, ja, es ist tatsächlich so, dass ich seit kurzem ebenfalls mich freiwillig und auch noch gerne an den Herd stelle und sogar etwas produziere, was man hinterher essen kann. Also ich lasse nicht mehr das Wasser anbrennen und ja, es ist wirklich so, dass ich mich auch drauf freue. Und das Ganze ist entstanden natürlich aus dieser Geschichte, dass ich mir über das Thema, ja, wie ernährt man sich dann jetzt nun wirklich halbwegs vernünftig, ohne dass man dafür sein komplettes Leben umstellen muss sozusagen. Und bin ja auf diesen Ernährungskompass gekommen, über den ich ja schon mal sprach. Und hatte ja dann irgendwann auch schon mal gesagt, und ich habe mir auch das Kochbuch daraus gekauft, weil ich ja die Hoffnung hatte, dass dieses Ding irgendwie diese Lehren quasi oder diese Ansätze aus diesem Ernährungskompass es schafft, irgendwie ja alltagstauglich umzusetzen. Und was soll ich sagen? Mission accomplished. Also wirklich echt klasse, was dieser Bas Kast da jetzt mit eben diversen Leuten aus seinem direkten Umfeld oder mit anderen irgendwie gemacht hat, um da insgesamt, wie ich hier sehe, 111 Rezepte zusammenzubasteln und zwar eben nicht nur vegan oder vegetarisch, sondern tatsächlich eben auch mit Fisch, mit Wild, mit was auch immer, weil er ja sagt, ja, es darf ruhig mal Fleisch sein, aber dann bitteschön was Hochwertiges oder eben ja, einen richtig schönen Fisch und den macht man dann so und so. Und da sind wirklich jetzt einige Sachen, die ich da draußen nur schon ausprobiert habe. Und das Schöne ist, das ist so richtig, naja, also so wie ich es eigentlich mag, das ist so, man kann es ja nicht gut bürgerlich nennen, aber es ist nicht so etepetete Cuisine, sondern das ist Essen. Ja. Und letztens haben wir das Ding gemacht, da dachte ich erst noch so, was, und das soll für 4 Personen reichen? Es hat für 8 gereicht. Weil also du bist mit einem Mini-Bisschen auf dem Teller, wo du dachtest, also nee, das ist doch viel zu wenig, bist du sowas von satt gewesen und das hat geschmeckt und das war ein Bohneneintopf. Hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, also so richtig schön fetter Eintopf, kaum noch irgendwie Suppe drin sozusagen und dann noch Feta dazu mit frischem Thymian drüber. Also ich könnte jetzt schon wieder, wenn ich es nur höre sozusagen. Ja, und da sind so viele coole Sachen drin, eben auch so so Sachen, die wirklich, die sind, da guckst dann drauf, ja, das ist vegan. Und dann sage ich mir, geil, mir fehlt nichts. Ja, weil sie es dann eben schaffen, weiß ich nicht, irgendwie so halt vegane Buletten zu machen. Und die werden dann quasi in so einer Sesamkruste angebraten, sodass du diese Röstaromen drin hast. Und bei dem Sesam wirkt es dann fast so, also du hast so was richtig schön Herzhaftes. Und die Textur innen drin ist auch vernünftig, sodass ich überhaupt nichts vermisse, wenn ich da jetzt keine Bulette habe. Ja, und das ist genau das, was ich gesucht habe. Also Leute, wenn ihr tatsächlich auch sagt, Mensch, ich suche mal nach irgendwie Alternativen, die in Richtung gesund gehen, aber trotzdem relativ einfach zu machen sind. Und jetzt müssen wir mal überlegen, ich als jemand, der tatsächlich so gut wie gar nicht bisher so gekocht hat, kann sich dieses Ding nehmen. Die Rezepte sind super kurz, es sind relativ wenig verschiedene Zutaten. Und es gelingt sogar mir, sagen wir mal, während das eine noch am Köcheln ist, das andere vorzubereiten, um hinterher alles fertig zu haben in einer Zeit, wo ich mir sage, na Mensch, da ist ja fast nur die Mikrowelle angeschmissen, so übertrieben gesagt. Also echt super für mich nutzbar und also ich fühle mich auch super, wenn ich, also jetzt seit wir viel davon essen, also ich kann echt nicht meckern. Ja, insofern Daumen hoch, absolut gehört eigentlich in jeden Bücherschrank sagen. Ich habe es mir tatsächlich als E-Book besorgt. Und der Witz
als
ist das
E-Book.
Ja, und der Witz ist, das gibt sogar als Hörbuch. Aber also
du bist schon wieder weg. Und jetzt wollte ich gerade was dazu kommentieren. Ich habe es nämlich als echtes Buch. Ich rede jetzt einfach auch mal. Also. Vielleicht ist das ja irgendwie auch ganz schön. Ich finde das immer so blöd, wenn ich dich nicht höre und dann ja, jetzt bist du wieder da.
Ja, das ist doch schön, siehst du. Ja. Auf die Art und Weise. Also das lasse ich jetzt drin. Die anderen Sachen werde ich dann wahrscheinlich rausgeschnitten haben. Aber das ist dann wenigstens auch lustig. Aha, du hast es dir als richtiges Buch gekauft?
Ja, weil es so hübsch ist.
Ach so,
es ist wirklich sagenhaft schön gemacht. Das ist also eines der schönsten Kochbücher überhaupt. Das ist wirklich ein totaler Knüller.
Also da muss ich sagen, lust dann das E-Book ein bisschen dagegen ab. Aber das Schöne für mich ist, ich kann mir dazu ein paar Kommentare ranschreiben in der App, beziehungsweise mache mir dann da eben keine Eselsohren, sondern einfach Markierungen dran. Und dann habe ich quasi mein Repertoire immer irgendwie zusammen und das finde ich dann auch in Ordnung.
Ja, auf jeden Fall. Nein, das ist ich habe natürlich, als du diesen Ernährungskompass vor ein paar Episoden mal vorgestellt hast, habe ich mir natürlich auch sofort das Hörbuch besorgt. Ich habe es zugegebenermaßen noch nicht gehört. Ja. aber ich habe mir bei der Gelegenheit sofort das Kochbuch besorgt und habe tatsächlich da auch schon was rausgekocht und ich muss dir recht geben, es ist wirklich sensationell.
Ja. Also, und was ich eben auch schön finde, es sind so viele kleine Sachen, wie dieser eine Avocado-Dip. Ja, das ist wirklich super leicht gemacht, aber sag ich mir, na, so esse ich Avocados auch gerne. Ansonsten kannst du mich mit Avocado eigentlich eher, na Gott, wenn nicht im Salat drin ist, wäre es jetzt nicht raussortieren, aber ansonsten hatte ich eher nicht so die Idee, aber dem war super. Ja, also kann man echt überhaupt nicht meckern. Und eben auch diese Aussage, wenn ihr davor dann sagt, naja, abends kommt ja der Körper mit so Kohlenhydraten nicht mehr so klar und dementsprechend setzen wir hier eher auf andere Geschichten. Das kriegst du ja vorher dann nochmal in diesem Auftakt zu dem jeweiligen zu diesem Teil des Buches dann nochmal so ein bisschen mitgeteilt und das ist echt eine super Sache, finde ich.
Ja, das stimmt. Nein, das ist wirklich toll. Ich wollte ja jetzt noch vorhin, sind wir eigentlich jetzt mit dem Thema Kochen durch?
Also oder? Im Prinzip sind wir das, ja.
Weil ich wollte nämlich noch was erzählen.
Ja, darfst du gerne.
Was ich dir ja schon so vollmundig angekündigt habe.
Ach, da war ja was, richtig.
Ja, da war was. Also, liebe Leute, wir haben uns ja eigentlich geschworen, dass wir uns nicht dazu äußern, zu diesen ganzen Verschwörungstheorien, die da derzeit so kursieren und den Corona-Leugnern und wie auch immer, weil es eigentlich sollte man diesen Menschen wirklich überhaupt keine weitere Plattform geben. Aber Ich habe heute was erfahren. Das hat mir mein Bruder erzählt, der irgendwie den neuesten heißen Scheiß aus dem Verschwörungslager mir mitgeteilt hat. Und das sind die sogenannten Impfmücken. Ja, also die Theorie ist, dass eine, pass auf, dass also im großen Stil irgendwelche Mücken, also skandinavische Mücken, ja, die auch so ein bisschen kälteresistent sind, die auch noch bei plus 5 Grad draußen rumfliegen können. Da wurden jetzt also Milliarden dieser Mücken gezüchtet und die schwirren aus, um die Leute zu impfen.
Mit Hirn oder was?
Ja, mit dem Anti-Corona-Dingens. Und dann habe ich gesagt, ist doch geil. Also ich meine jetzt mal ganz im Ernst, da hätte man doch, also ich meine, das besser ging's doch gar nicht mehr, ja? Also wenn das ich meine, das ist doch super. Also ja, vor allem, weißt du, da könnte man großartigste Sachen draus machen und du bist schon wieder weg vor lauter Lachen, nehme ich mal an.
Ja, vor allem also, muss ich jetzt gerade
das Thema Irrsinn. Das, ich weiß auch nicht, was man mit diesen Menschen machen soll, denen man, keine Ahnung, ein ja, Hirn einimpfen könnte. Ja, jetzt bist du wieder da, atmen gehört.
Das wäre keine schlechte Idee. Und vor allem, ich muss jetzt gerade so dran denken, vielleicht ist das auch eine Strategie für die Impfgegner und Corona-Leugner, die eigentlich tief in sich drin sagen, naja, vielleicht lasse ich mich dann doch lieber impfen. Und dann sagen, ja, so, das war so eine Mücke, konnte ich ja nichts gegen machen. Ja, so.
Wahnsinn, dass ich finde. Also, keine Ahnung, ich habe da nur zu bedenken gegeben, dass ja die Mücken, ich meine, die sind ja jetzt nicht so irre groß, ja. Das nee. Ist also, da brauch, also die können wahrscheinlich nicht so richtig viel Serum transportieren. Also das könnte ja schon problematisch sein. Und dann das andere, ob die dann auch noch Platz für diesen Bill Gates-Chip drin haben, das weiß ich auch nicht. Also ja, da bräuchte man wahrscheinlich viel. Zwei verschiedene Mückenstämme, die dann also so immer im Doppelpack losziehen. Ja, der eine chippt und der andere impft. Oder so. Ich finde das super. Also ich meine, ganz ehrlich. Also
Leute, ja. Gut. Reden wir nicht mehr drüber. Ja. Aber eine Sache wollte ich dir nämlich auch nochmal zu erzählen, und zwar zum Thema What's Cooking auch nochmal was, und zwar eigentlich was ganz anderes, aber für alle diejenigen, die sich mit dem Schreiben beschäftigen, habe ich jetzt nochmal einen halben Spoiler in Verbindung mit ein bisschen Vorfreude. Ich bin ja als Beta-Tester von Papyrus unterwegs und habe jetzt gerade aktuell so die ersten, so finalen Versionen, die kurz vor Weihnachten jetzt rauskommen sollen, für einen neuen Versionssprung gekriegt. Und alter Schwede, was die sich da wieder ausgedacht haben, echt nicht schlecht. Also schon alleine eine der Funktionen habe ich gedacht, okay, das wäre es jetzt alleine schon wert. Aber sie haben noch irgendwie 3-4 andere Dinger reingepackt. Und sie haben gesagt, naja, und ein Ding haben wir noch im Petto, das kommt aber noch ein bisschen später in einer anderen Beta. Also insofern, Leute.
Was denn? Was also, war denn dieses? Also ich bin ja auch
sagen wir, also das eine ist tatsächlich. Ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wie gesagt ist ja ist ja noch nicht so weit. Aber die Stilanalyse wird auf ein völlig neues Level gehoben. Und auch das Denkbrett kriegt eine. Das kann man schon gar kein Upgrade mehr nennen. Jetzt ist es plötzlich eins. So vorher war das irgendwie, naja, da kannst du was draufpacken oder so. Jetzt haben die da plötzlich ein Plot-Tool draus gemacht, wo du wirklich ganze Strukturen quasi schon so ein bisschen vorgeblendet hast und dich da dann reinfinden kannst. Ich bin fast hinten rüber gekippt, als ich das gesehen habe.
Klingt spannend.
Ja,
das sind ja die Tools, die ich ja bisher nie genutzt habe. Weder das Denkbrett noch die Stilanalyse. Noch,
richtig, aber wenn du dir das Ding anguckst, dann, wenn es irgendwie rauskommt, also für meine Begriffe solltet ihr euch die Version 11 unbedingt reinziehen, wenn ihr mit Papyrus schon arbeitet, und wenn noch nicht, sind diese Sachen, dann solltet ihr es euch auf jeden Fall, wenn die 11 draußen ist, als Testversion, solltet ihr euch unbedingt die Sache mal angucken, weil ich glaube, sie haben damit einige Sachen erschlagen, die man vorher mit anderen Tools machen musste. Ja, also sicherlich wird es immer noch das eine oder andere geben, was der, die eine oder andere Person dann noch so sagt, ach, das haben sie aber immer noch nicht oder das will ich unbedingt. Insofern, ja, ich werde jetzt niemanden davon missionarisch quasi überzeugen wollen, das muss und was anderes geht gar nicht, aber es sind weitere Schritte, wo ich mir sage, ich brauche nun definitiv nichts anderes mehr.
Sehr gut.
Ja, also
bin gespannt.
Ja, doch, solltest du dann irgendwie so gegen Weihnachten mal wieder reingucken da bei den Papyrus-Menschen. Oder du kriegst möglicherweise ohnehin einen Hinweis per E-Mail oder sowas in der Richtung.
Ja, ich krieg ja regelmäßig diese E-Mails, wo sie mir dann sagen, also jetzt und hier haben wir den exklusiven Corona-Preis, wenn du jetzt updatest. Und ich mache das ja immer. Ich bin ja, ich glaube, ich habe bisher jede Version gekauft, seit ich vor 5 Jahren bei Papyrus das erste Mal irgendwie auf der Buchmesse gestolpert bin. Es war 2015, glaube ich. Okay, und dann habe ich mir das natürlich sofort gekauft. Und dann seitdem habe ich, glaube ich, jede Version mir gegönnt. Also ich bereue es auch nicht. Denke mal, ich hätte wahrscheinlich die eine oder andere Version mal überspringen können. Aber ja, cool. Ich bin gespannt.
Und das ist jetzt nicht mal Werbung, weil das ist jetzt ja quasi einfach nur persönliches Empfinden und ich kriege ja dafür auch kein Geld. Insofern.
Ja, aber liebe Papyrus-Männer und Frauen, es seid, glaube ich, nur Männer, ja. Also liebe Papyrusse,
du wirst lachen.
Also wir haben jetzt hier Werbung für euch gemacht. Also ich meine, ich heb mal so die Hand. Ich nehme auch die neue Version mal dann so. Also, okay, lassen wir das. Wir sind auf jeden Fall offen für Sponsoring.
Ja, so. Ja, okay, oder so, genau.
Anyway, aber es ist ja schon am Ende der Show und wahrscheinlich hört sowieso keiner mehr zu, insofern. Und die letzten Fans haben wir dann mit den Impfmücken vertrieben und
wer weiß.
Ist das Impfmücken, Mann. Ja. Ich bin hungrig, also ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Also mich hat dann auch schon allein die Vorbereitung auf diese Sendung hat mich leider in einen Zustand der akuten Unterzuckerung gebracht.
Ich verstehe, was du meinst. Ja, in diesem Sinne, auch wenn wir jetzt die Stunde diesmal ein bisschen unterbieten, aber macht ja nichts. Wir können ja auch mal ein Quickie machen sozusagen.
Naja, genau. Das ist wieder ein anderes Thema. Ein Quickie war es jetzt auch nicht. Also ich glaube, wir sind ziemlich exakt bei einer Stunde gerade, oder?
Ja, ich habe ja ein bisschen was rauszuschneiden. Insofern, werden wir vielleicht bei 59 oder 58 Minuten landen. Aber das lassen wir mal so durchgehen, würde ich sagen.
Und haltet euch fest, also dann die nächste, ich glaube, es ist ja aber schon bald Weihnachten. Ne? Also vielleicht ist die übernächste Folge schon die Weihnachtsfolge. Ich habe es jetzt gerade gar nicht so im Kopf. Und das wird auf jeden Fall, das könnte auf jeden Fall wieder eine Überlänge werden, also eine richtig fette Überlänge.
Also es
freut euch drauf.
Es könnte sein, je nachdem, wie die Termine so liegen, dass wir eine zusätzliche Sache machen, weil wir ja uns eigentlich überlegt haben, wir lassen auf jeden Fall was direkt an Heiligabend laufen, so beim letzten Mal. Vielleicht machen wir das in diesem Fall jetzt auch. Wenn sich allerdings das jetzt nur durch Zufall so ergibt, dass das Ding am 23. rauskäme oder was auch immer, wie es jetzt so gerade passt, dann würden wir es natürlich regulär raushauen. Aber ihr werdet das ja sehen und dann auch hören.
Ihr werdet das sehen, aber das ist jetzt heute, ist der Erstveröffentlichungstag ist ja der 24. November. Das heißt, Folge 36 ist dann am 8. Dezember fällig und Folge 37 wäre am 22. Dezember und ich denke, da machen wir unsere Weihnachtsfolge.
Okay, na, dann machen wir das mal,
oder?
So. Dann das können wir uns ja nochmal überlegen.
Das überlegen wir uns.
Richtig, im Zweifelsfall sollte uns noch ein Thema so wirklich auf die Nägeln brennen, was dringend noch vor Weihnachten raus muss. Dann können wir ja nochmal umplanen, aber ansonsten hättet ihr dann was ihr im Zweifelsfall auch auf eurem Podcast-Hörgerät belassen könntet, um es euch dann zum Beispiel zu Heiligabend auf die Ohren zu legen. Schauen wir mal.
Genau.
Schauen wir mal. Sinne, liebe Leute, macht's gut.
Ja, macht's besser. Ach, jetzt hast du schon wieder die Musik gespielt. Mach die Musik, egal. Ich wollte einfach nur schon Vorfreude auf die nächste Episode schüren und bei dir Angst, weil ich möchte nämlich sehr, sehr gerne über Biografien sprechen.
Oh je.
Oh je. Tschüss.
Tschüss.